Lieber Herr Jesus, wir wollen von Herzen danken, dass wir heute hier auch zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören, zu schauen, was du uns sagen möchtest. Wir wissen, dass dank deiner Verheißung du in unserer Mitte bist. Und wir wissen auch, dass du ein jedes Herz hier in der Räumlichkeit kennst. Und wir wollen danken, dass du am Wirken bist. Und wir wollen dich loben und preisen, dass wir heute noch einmal zusammenkommen dürfen und dass ja die äußeren Begebenheiten, in der wir leben, dazu gereichen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, auch untereinander, aber vor allem auch mit deinem Wort. Wir wollen dich anbeten und loben und preisen dafür. Amen. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wir möchten heute weitermachen in dieser großen Thematik, dass ja, der Herr Jesus Menschen begegnet und auf sie eingeht und umgekehrt, wie die Menschen auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus eingehen. Wir haben in der Vergangenheit schon mal ein paar Botschaften gehört. Da ging es um die Hirten, es ging um Simeon, es ging um die Sternenkundigen, die Geschenke bringen. Und wir wollen mit der heutigen Botschaft den Bereich der Kindschaft und des Aufwachsens als Kind des Herrn auf dieser Erde wollen wir heute abschließen. Und wir wollen das deswegen tun, weil wir zum Beispiel in Hebräer 1 die Verse 1 und 2 folgende Tatsache vorgestellt bekommen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch den Propheten oder die Prophetin zu den Vätern geredet hat, also das Alte Testament, hat er in diesen Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alle Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Ja, er hat zu uns, also auch heute, hier und jetzt, zu uns geredet in diesen letzten Tagen, in denen wir uns immer noch befinden, durch den Sohn. Und das ist der Grund, warum wir frohen Mutes uns solchen Botschaften widmen dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass auch der erste Teil des Gottesdienstes ja in dieser Richtung schon Ermutigung war. Wir möchten heute zusammen Lukas 2 aufschlagen und ich möchte ganz gerne die Verse 41 bis 52 lesen mit der Luther-Übersetzung 21 wieder. Es geht der 12-jährige Jesus im Tempel, habe ich hier zu stehen als Überschrift. Und ich möchte diese Verse als allererstes einfach mal vorlesen. Lukas 2, ab Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er, der Herr Jesus, 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach Jerusalem nach der Gewohnheit des Festes. Und als die Tage vollendet waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, aber Josef und seine Mutter wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Reisegefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie zurück nach Jerusalem und suchten ihn. Und es geschah nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte Und sie fragte. Und alle, die ihm hörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe doch, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Und sie verstanden die Worte nicht, dass er zu ihnen sagte. Dann ging er mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe und Gnade bei Gott und den Menschen. Soweit Gottes Wort. Ja, wir sehen hier in dieser Episode die Person des Herrn Jesus als 12-jährigen Knaben. Und wir sind einfach in so einer Szene ein Stück weit rational auch überfordert, weil in dieser Szene haben wir es mit dem Herrn Jesus zu tun, der Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat und der auch gleichzeitig Mensch ist. Hier 12-jährig, ein Knabe. Und beides zu 100%. Wir verstehen das nicht, wir können das nicht richtig erklären, wie jemand 100% Gott ist und 100% Mensch. Aber das ist die biblische Tatsache. Und es ist also irgendwo schön zu sehen, etwas über die Größe des Herrn Jesus nachzudenken, ihm in jedem Alter und in allen Beziehungen zu betrachten, zu vertiefen und uns dabei ja zu helfen, in unserem Herzen zur Anbetung zu kommen. Wir dürfen wie die Person Jesu staunen und er macht uns fähig, in seine Fußstapfen zu treten. Darum sind diese Dinge so umfangreich auch aufgeschrieben. Ich möchte uns ermutigen, den Fokus hauptsächlich auf Jesus Christus zu haben, wenn wir die Bibel aufschauen. Übrigens in der ganzen Bibel. Nicht nur in den Evangelien, nur in Anführungsstrichen. Der erste Mensch wurde als Erwachsener geschaffen. Adam. Ja, können wir auch nicht richtig erklären, ja, aber wir haben diesen Bericht in der Bibel zu stehen. Und er war eben geschaffen als erwachsener Mensch. Jesus Christus, der Mensch vom Himmel, er kam auf diese Erde als Säugling, als Baby und hat alle Etappen des menschlichen Daseins bis zum Erwachsenenalter durchlebt. In dieser Hinsicht, wie in anderen Dingen auch, war der Herr Jesus mehr wie Adam. Und wir dürfen darüber wirklich staunen. Der Herr Jesus hat an Größe und an Weisheit bei Gott und den Menschen und auch Gunst zugenommen. Und er entwickelte sich geistig und körperlich wie ein Mensch. Und diese Entwicklung fand volle Zustimmung bei seinem himmlischen Vater. Und nun geschah es, dass die Eltern in der jüdischen Tradition zu diesem Passa gingen und der Herr Jesus war mit dabei. Und nachdem dieses Passa beendet war, sind die Eltern einfach in ihrer Gewohnheit gen Nazareth gelaufen. Sie waren nicht alleine. Ich glaube, das war ein Massenauflauf. Und ich denke, dass in diesem Gewirr es nicht aufgefallen ist erstmal, dass der Herr Jesus diesmal nicht mitgegangen ist mit diesem Trott gen Heimat, sondern er blieb im Tempel. Und die Eltern bekommen das nach einiger Zeit erst mit, suchen ihn unter Verwandten und Bekannten, finden ihn nicht und gehen dann zurück nach Jerusalem und suchen den Herrn Jesus 3 Tage lang. Ich glaube, dass die Stadt immer noch voll war. Ja. Und es heißt mit Schmerzen, was wir uns natürlich vorstellen können. Mir fällt da etwas ein aus meiner Kindheit. Ich bin auch in einer Familie aufgewachsen und wie ich irgendwo in diesem Alter war, wenn man so hoch ist, ist mir, ich denke, 3-mal eingefallen, von zu Hause auszureißen. Ich wollte weg von zu Hause, wahrscheinlich, ich vermute, ich kann mich da nicht richtig mehr daran erinnern, aber ich hatte alle 3-mal irgendwas ausgefressen und wollte abhauen. Mein Horizont von Abhauen war aber sehr begrenzt, es reichte also maximal bis zum Nachbardorf. Und dann war meistens diese Reise auch beendet. Nach dem 3. Mal hat mein Vater mir auch den Hosenboden versohlt. Für heutigen Geschmack wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber deswegen mit Begründung. Ich kann also nachvollziehen, ein bisschen aufgrund meiner Geschichte, wie Eltern zumute sein müssen, wenn sie 3 Tage in der Großstadt Jerusalem ihren Sohn suchen. Unter Schmerzen. Bei meinen Eltern kam damals noch dazu, ich bin in einem Dorf groß geworden mit 650 Einwohnern damals. Das heißt, jeder kannte jeden und es war ein Skandal, dass der Sohn von Wilhelm Ganzow 3-mal abgehauen ist. Sie hatten eher mit der Schande zu tun damals und dementsprechend dann auch die Sanktionen. Aber sie finden ihren Sohn im Tempel und ich möchte 46 mal nochmal lesen. Und es geschah nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und sie fragte. Hier bleibe ich erstmal stehen. Ich habe vorhin gesagt, eine Person, die ganz Gott und ganz Mensch war. Das heißt, Daniel hat heute gesagt, wir haben einen Gott, der allwissend ist. Der Herr Jesus hat in dieser Szene damals schon alles gewusst. Er war Gott. Und trotzdem besitzt er so viel Demut und setzt sich unter die Gelehrten in dem Haus seines Vaters, seines himmlischen Vaters. Er setzt sich, hört ihnen zu und stellt ihnen sogar Fragen. Ist das nicht demütig? Ist für uns etwas, eine Option? Ich möchte dich fragen heute Morgen, hörst du den Herrn Jesus zu? Beantworte die Frage nicht zu schnell. Hörst du den Herrn Jesus zu und hast du Fragen und stellst ihm auch die Fragen? Das ist unsere Anwendung, die erste heute Morgen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, der Herr setzt dich hin, hör zu, was der Herr sagt und stell deine Fragen, die du hoffentlich hast. Er war demütig und dann heißt es weiter in Vers 47, und alle, die ihm zuhörten, wunderten sich über seinen Verstand und seinen Antworten.
Ja, er hatte viel Verstand. Er hatte gute Antworten. Und ich möchte fragen, wunderst du dich auch im positiven Sinne, wenn der Herr mit dir redet? Wie reagierst du darauf? Hast du es mit einem Gott nicht auch zu tun, der auf der einen Seite zu dir kommt und mit dir Gemeinschaft hat und mit dir redet, auf der anderen Seite aber wir uns wundern dürfen, dass seine Gedanken so viel höher sind wie unsere? Wie gehst du damit um? Hast du dich inzwischen schon daran gewöhnt? Also, wie sieht das aus? Und ich möchte fragen, eben du und ich, bewundern wir die Aussagen des Herrn immer noch? Haben wir in dieser Haltung Gemeinschaft mit ihm? Und ja, dann kommt letztendlich diese Szene ab Vers 48. Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und die Reaktion des Herrn war, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Der Herr Jesus war in dieser Szene in dem Haus seines Vaters, alttestamental gedacht. Und Maria und Josef haben viel schon bis dahin mit dem Herrn erlebt. Aber sie haben nicht realisiert, ganz offensichtlich, dass sie im Tempel, in dem Haus des Vaters sind von ihrem Sohn, Herrn Jesus. Das übersteigt ihren Verstand und unseren auch. Aber das ist die Situation. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, der Herr Jesus ist im Haus seines Vaters. Und wo bist du? Wo bist du? Wo bin ich? Sind wir in dieser Welt? Ja, wir sind in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt. Aber sind wir von dieser Welt? Ich hoffe nicht. Das steht als Anwendung für uns drin. Auszutaxieren, wo bin ich? Wo stehe ich im Anbetracht dessen, dass ich es mit einem Gott zu tun habe, der die Gemeinschaft mit mir sucht? Wo stehe ich? Staune ich? Bin ich voll Anbetung? Höre ich und habe ich Fragen? Wo bin ich? Ganz praktisch. Und der Herr Jesus geht aus dieser Szene heraus, indem er mit seinen irdischen Eltern heruntergeht nach Nazareth. Und dort heißt es, und war ihnen untertan, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Darauf gehen wir irgendwann später mal ein. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Größe, Gnade und Gnade bei Gott und den Menschen. Hier wäre die erste Anwendung wahrscheinlich, zu den Kindern zu sprechen unter uns, wie es denn mit dem Gehorsam aussehen täte. Und das ist mit Sicherheit eine gute Anwendung. Aber ich möchte heute uns Erwachsenen fragen, wie sieht es mit unserem Gehorsam aus? Sind wir es gewohnt, Gott zu gehorchen, wenn er durch sein Wort zu uns redet? und ich möchte den Speer auch umstellen. Es ist so, wenn wir als Erwachsene es nicht üben, zu gehorchen, so werden wir wohl offensichtlich auch Mangel haben, unseren Kindern den irdischen Gehorsam, aber auch den Gehorsam gegenüber dem gleichen Gott, dem wir gehorsam sein wollen, möchten, dürfen, auch gehorsam sind. Also mein Gehorsam hat auch etwas zu tun mit dem Gehorsam meiner Kinder. Erleben die Menschen, die hier in diese Gemeinde ein- und ausgehen, dass hier Menschen zusammenkommen, die gehorchen wollen. Eine interessante Frage, glaube ich. Und ich glaube, dass wir da unsere Schwierigkeiten haben. Wir haben schon so oft die Bibel gelesen. Wie sieht es aus mit dem Gehorsam? Die Ansprüche vom Wort Gottes sind manchmal sehr hoch. Und wir kommen oft auch an die Ebene alleine. Nein, geht nicht. Schaffen wir nicht. Und dann stellt sich die Frage, wonach suchst du in deinem Leben? Aus dieser Frage nach dem Gehorsam. Wonach suchst du? Manches, was wonach wir suchen, während wir auf dieser Erde leben, sieht schillernd aus, sieht aus wie Gold. Da wäre zu nennen nur ein paar Schlagzeilen: Karriere, Geld, Ruhm, Ehre, Klugheit, Schönheit, Erfolg, Bewunderung, Einfluss, Wissen, Macht, Überlegenheit und Stärke. Bist du da irgendwo zu Hause? Die Tücke ist, irgendwann sind wir am Sterben. Ich rede vom biologischen Sterben. Und da stellt sich raus, dass all die Dinge, die ich jetzt gerade zitiert und vorgelesen habe, sie werden gegenstandslos. Ich bin jemand, der ganz selten berühmte Persönlichkeiten mit Namen nennt. Ich mag das nicht so besonders. Heute mache ich wieder eine Ausnahme. Winston Churchill, ein recht bemerkenswerter Mann, meine ich, so in dieser Welt, hat wohl auf sein Sterbebett Folgendes gesagt. Er blickte auf sein Leben zurück und kam zu der Einsicht, welch ein Narr bin ich gewesen, vergeblich gegraben und von der Welt betrogen. Wir sind Dingen nachgelaufen, die keine Substanz haben. Und sie, ja, wenn wir Abschied nehmen von dieser Erde, ob mit Entrückung oder mit einfach Sterben, sie werden gegenstandslos. Ich habe einen Vorgeschmack von dieser Konstellation gehabt, als ich 2017 mich in einer Großoperation gesehen habe an der HNO in Ulm und hinterher auf Intensivstation war und ich innerhalb von ein paar Tagen mit dieser Wahrheit, mit dieser Aussicht konfrontiert wurde. Und alle bis dahin, alle wichtigen Dinge waren mit einmal relativ. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Stellt euch vor, die Firma, in der ich arbeite, macht tatsächlich ohne mich weiter. Und das geht. Meine Familie muss ohne mich weitermachen. All meine Pläne und Termine, ich arbeite mit Kalender, ich komme aus der Planwirtschaft, ich bin da ein bisschen strukturiert. Ich hätte den Kalender löschen können. erstmal. Die Prioritäten waren mit einmal ganz anders. Und ich war in einer Situation, wo ich tatsächlich da lag und nichts mehr alleine tun konnte. Nichts. Außer die Augen aufschlagen. Noch nicht mal reden. Und mein jüngster Sohn hat mir viele Monate später gesagt, was er gedacht hat, als er mich dann besucht hat. Er hat gedacht, das wird nicht mehr. Das war sein Eindruck. Winston Churchill kommt zu diesem Eindruck in den letzten Stunden seines Lebens. Er ist vielen Dingen nachgejagt, aber es ist Betrug. Und wenn ich eins, und Churchill wird das wohl auch irgendwo registriert haben, wenn ich eins aus dieser Zeit mitgenommen habe, ist, Prioritäten anders zu lagern in meinem Leben. Zu sortieren, was ist wirklich wichtig. Und was ist zweite, dritte Reihe. Darüber habe ich mir bis dahin wenig Gedanken gemacht. Um nicht zu sagen, fast keine. Wir sind immer noch beim Thema Gehorsam. Wir haben eine Bibelstelle in Psalm 119, Vers 162, da heißt es ganz bekannt: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Setz dir doch mal vor deinen Arbeitstisch einen Spiegel und guck mal, wie du aussiehst, wenn du große Beute machst. Wenn du etwas in der Bibel entdeckt hast, was Volltreffer ist auf mein Herz, auf meine Seele, auf mein Dasein, auf meine Situation, in der ich gerade lebe. Große Beute. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Wir können stille Zeit halten und Bibel lesen. Und mir ist das oft selber auch schon so gegangen, je mehr eine Stunde später jemand gefragt hätte, was ich da lese, ich hätte keine Antwort bringen können. Kennt ihr das? Wir sind in der Lage zu lesen und wissen trotzdem nicht, was wir gelesen haben. Das kriegen wir hin. Mache Beute in der Begegnung mit dem Herrn Jesus. Psalm 19, die Verse 10 bis 12. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja, viel gewiegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt und in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Hier haben wir eine Verheißung für was? Für Gehorsam. Im Gehorsam gegenüber Gottes Wort liegt großer Lohn. Nehmt das mit. Lasst euch durch diese Verheißung ermutigen. Es ist deine Verheißung. Es ist meine Verheißung. Und ich glaube persönlich, dass da viele Probleme sein werden. Wir hören heute viele kluge Referate und viele verkopfte und fein geschliffene und gefeilte Predigten, die viel Wissen vermitteln und doch wenig geistgefüllte Botschaften sind, die auf die Herrlichkeit des Herrn hinweisen. Und bitte, ich meine nicht unbedingt hier eine Kritik an unsere Botschaften hier vor Ort. Ich rede einfach von unseren christlichen Kreisen. Aber ich habe das Vorrecht, jeden Tag die Bibel aufzuschlagen, und es ist hier, was ihr hier seht, es ist erstmal nur ein Buch. Das ist die Hardware. Aber hinter diesen Zeilen, die wir lesen, steht der lebendige Herr Jesus. Und er redet zu uns direkt. Egal, wie morgen früh in deiner stillen Zeit deine persönliche Wahrnehmung gerade ist. Die Tatsache bleibt, er redet zu uns. Wie reagiere ich persönlich auf diese gelesenen Mitteilungen meines Heiland Gottes, der mich blut erkauft hat und der heute zur Rechten des Vaters sitzt und für mich betet, damit mein Glaube nicht aufhört? Und wir haben es heute schon gehört, der demnächst persönlich kommt und uns ins Vaterhaus holt. Und warum? Warum? Weil er grundsätzlich möchte, dass wir dort sind, wo er ist. Das ist sein Wunsch. Unser auch. Und so dürfen wir stille Zeit neu realisieren. Ich habe in der WhatsApp-Gruppe heute Morgen ein Bild reingesetzt. Ja, ist ein bisschen einfach, mag sein. Oben steht, rede mit mir als Gebet. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und die Antwort ist, eine Hand kommt aus dem Himmel mit der Bibel in der Hand. Ich rede mit dir. Nimm dieses Bild, was in der WhatsApp-Gruppe steht, als Gedächtnis. Krücke für die Botschaft heute. Hast du die Sehnsucht, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben, dass er zu dir redet, und bist du geübt, gehorsam zu sein? Wirklich gehorsam, auch in den Dingen, die meinem Fleisch, meinen Gewohnheiten und meinem Intellekt nicht gefallen? Darum geht es. Es ist schön, wenn wir in der Welt fleißig sind, in der Arbeit und so weiter. Wenn wir Gemeindearbeit betreiben, wunderschön. Aber das Zentrum ist meine Begegnung mit dem Herrn. Und alles andere muss aus dieser Begegnung heraus geschehen. Wenn sie Wert haben soll. Wenn es echtes Gold sein soll. Bist du ein Schatzsucher im Wort? Ich wünsche es uns allen, dass wir Schatzsucher im Wort Gottes sind. Und dann kommen wir zur Ruhe. Egal wie turbulent unsere Umstände, unsere Sorgen und unsere Nöte auch sein mögen. Oft gehen sie lange Zeit auch nicht weg. Aber kommen wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn zur Ruhe. Ich finde, dass Christen, die im Herrn nicht zur Ruhe kommen, im Herzen, haben große Schwierigkeiten in ihrem Leben. Und ich glaube, einer der Gründe ist, wir sind zu wenig geübt im persönlichen Umgang mit dem Herrn und im persönlichen Gehorsam. Und dazu wollte ich uns heute alle zusammen einladen. Mach lieber 10 Dinge weniger, aber tu sie in der Gemeinschaft und in dem Gehorsam gegenüber deinem Herrn. Du ganz persönlich in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinen Umständen, in deinen Aufgaben und in deinem Tun und Trachten. Ich glaube, das ist das Zentrum unseres Daseins hier auf dieser Erde. Und damit möchte ich schließen. Wenn der Herr bald kommt zur Entrückung, dann geht die Zeit der Gemeinschaft nicht vorbei. Sondern wir werden alle, wie wir hier sitzen, sofern wir Kinder Gottes sind, werden vor dem Herrn Jesus stehen, über den wir heute während des ganzen Gottesdienstes viel gehört haben. und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dann geht diese innige Gemeinschaft eine ganze Ewigkeit weiter. Also das heißt, wir haben heute ein bisschen Dinge bewegt, die jetzt hier und jetzt schon begonnen haben, aber die in die Ewigkeit weitergehen. Wobei ich mit dem Wort Ewigkeit Probleme habe. Ich kann euch das Wort nicht erklären. Aber es ist zumindest ein bisschen fernab von der Anwesenheit von Zeit. Vielleicht. Weiß ich nicht genau. Mathematiker gucken vielleicht schon wieder anders, ja. Aber Ewigkeit ist etwas für mich nicht fassbares rational. Auch wenn es dafür vielleicht manche kluge Erklärungen gibt, aber letztendlich sind wir an Raum und Zeit im Moment noch gebunden in unserer Existenz. Bist du in der Ruhe des Herrn? Mit dieser Frage möchte ich uns heute Morgen entlassen und euch Mut machen. Pflegt diese Gemeinschaft mit den Schwerpunkten, die wir heute gehört haben. Dass wir ihn bestaunen, dass wir zuhören, dass wir Fragen haben, dass wir zur Anbetung kommen, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir total, total und allumfassend auf ihn fixiert sind. Das, glaube ich persönlich, macht einen Christen existenziell aus. Oder? Amen. Ich möchte gern beten zum Schluss. Danke, Herr, dass du uns heute Morgen an die Dinge erinnerst, die ausmachen, wer du bist und was du von uns möchtest, dass du ein Gott der Gemeinschaft bist. Und dass du alles getan hast, dass diese Gemeinschaft möglich ist. Und dass du dich so weit uns heute hier und jetzt schon offenbart hast, dass wir auf diese Gemeinschaft ganz real, ganz praktisch und ganz existenziell auch eingehen können. Du hast uns dein Wort gegeben auf die Art und Weise, dass wir es verstehen können. Du hast uns den Geist dazu gegeben, dass es möglich ist, dass das Wollen und das Verbringen aus deiner Hand ein Geschenk sind. Du möchtest, dass wir die Gemeinschaft, die wir angeboten bekommen haben, Tag für Tag nutzen. Und dass wir darauf warten, in dieser Nachfolge in diesem Gehorsam, in dieser Anbetung, dass wir warten, dass du bald wiederkommst. Herr, komme bald wieder. Wir warten. Amen.